SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Heute mit einem Mann, der leidenschaftlich gerne in die Vorgärten anderer Menschen schaut. Gärten des Grauens, so heißt seine Facebook-Seite. Da postet er täglich Bilder von Schottergärten. Also die Art Vorgärten, die Sie sicher alle kennen. Gärten, die nicht grün sind, sondern grau. Hallo und herzlich willkommen, Ulf Soltau.
Hallo, Herr Bartarilo.
Herr Soltau, wann ist Ihnen denn dieses Phänomen, also die Schottergärten, wann ist Ihnen das zum ersten Mal aufgefallen?
Das ist sicherlich schon 10 Jahre her, in meinem Heimatdorf in Schleswig-Holstein, wo wirklich selbst die kleinsten Bauerndörfer plötzlich anfingen, solche marsianischen Gärten anzulegen. Und ich dann mich doch wirklich nicht mehr heimatlich fühlte.
Visuell heimatvertrieben?
So ungefähr, ja, wenn Sie so wollen.
Was ist denn das Visuelle da eigentlich? Also die meisten haben sicher ein Bild vor Augen, wenn wir von Schottergärten sprechen, aber vielleicht definieren wir es einfach nochmal zum Anfang der Sendung. Also was ist gemeint, wenn Sie von Gärten des Grauens sprechen?
Es ist eben nicht vor allen Dingen das Visuelle. Das ist immer eine Geschmacksfrage und da möchte ich mich ganz explizit von distanzieren. Es geht hier nicht um Geschmacksfragen, sondern es geht wirklich um die Art des Gartens, des Schottergartens an sich, der vielerlei Nachteile mit sich bringt. Also für mich sind es 3 Hauptkriterien, die einen Schottergarten auszeichnen. Das ist sein ökologischer Impact, es sind die sozialen Folgen oder gesellschaftlichen Folgen und es sind auch die kulturellen Folgen, die damit zusammenhängen.
Also wir werden diese Fäden natürlich jetzt aufdröseln in der Sendung. Vielleicht einmal kurz dieses Bild. Trotzdem bleiben wir ganz kurz beim Visuellen. Was sieht man auf der Straße, wenn man an so einem Schottergarten vorbeiläuft?
Nun ja, die Schottergärten sind da unterschiedlich ausgestaltet. Zuweilen sind noch einige Buchsbaumkrüppel drin. Also es ist vor allen Dingen eben eine Schotterfläche, die professionell mit einem Unkrautvlies, einem sogenannten Unkrautvlies unterfüttert wird. Damit wird der Boden abgedeckt, sodass keine Wurzelunkräuter von unten aufsprießen können. Und dann wird dieses Unkrautvlies, bestehend aus irgendeinem Kunststoff, mit Schotter abgedeckt. Und dann werden Löcher reingeschnitten für irgendwelche Ziergehölze. Meistens aber auch noch nicht mal mehr das.
Und das Ganze sieht dann im Vorbeigehen ziemlich grau aus. Wie leben Sie denn, Herr Soltau? Haben Sie selbst einen Vorgarten?
Ich wohne hier in Berlin. Einen Vorgarten habe ich nicht, aber ich habe einen Kleingarten ganz in der Nähe und da hat Schotter nichts verloren.
SWR 2 Tandem, heute mit Ulf Soltau, Biologe und Initiator einer Facebook-Seite mit dem Titel Gärten des Grauens. Darauf zeigt er, wie sich die deutsche Gartenkultur in den letzten Jahren verändert hat, nämlich von grün zu grau. Herr Soltau, Sie leben in Berlin. Erinnern Sie sich noch an den allerersten Vorgarten, den Sie fotografiert haben?
Ich persönlich fotografiere überhaupt keine Vorgärten. Ich lasse
fotografieren. Sie haben Spione.
Ja, wenn man so will, ja. Also mir geht es eben darum, die Menschen zu sensibilisieren für solche Bereiche. Und so habe ich meine ersten Fotos zusammengefischt und mit meinen satirisch-ironischen Kommentaren versehen, was dann sehr schnell zu einem sehr großen Feedback führte. Und dann habe ich dazu aufgerufen, mir doch einfach Fotos aus der Umgebung, aus der Leute zu schicken. Und da kommt doch einiges zusammen. Und im Moment sieht es so aus, dass ich wöchentlich mindestens 100 Fotos, wenn nicht mehr, bekomme. Und es wird immer mehr.
Eine richtige Welle, Schwemme an Schottergartenfotos. Sie selbst hat es nie gereizt.
Hier in Berlin ist es witzigerweise überhaupt kein Thema. Es scheint eher auf dem Land ein Phänomen zu sein. Hier in Berlin haben wir eher eine gegenteilige Entwicklung. Hier haben wir Urban Gardening, hier haben wir Guerilla Gardening. Hier werden versucht, öffentliche Flächen zu begrünen von privater Hand. Aber der Schottergarten ist hier irgendwie überhaupt kein Phänomen. Also zumindest im innerstädtischen Bereich. Ich weiß nicht, wie es an den Randbereichen aussieht.
Aber eigentlich gehen Sie dann gegen ein Phänomen vor, das Sie gar nicht betrifft?
Es betrifft mich insofern, als dass ich Bürger dieses Landes bin und dass uns zum Beispiel das Artensterben alle angeht. Wir sprechen ja, das ist ja allgemein inzwischen bekannt, von einem Insektensterben, wobei ich das eher eine Insektenvernichtung nennen möchte, weil von Sterben kann man hier nicht reden. Es ist ein Feldzug gegen Insekten, sei es in der konventionellen Landwirtschaft oder eben jetzt auch im privaten Gartenbereich.
Diese Facebook-Seite, die Sie da erstellt haben, mit all den Fotos, die andere Menschen von den Gärten des Grauens, also von diesen Schottergärten gemacht haben, wie waren denn die Reaktionen darauf? Also was kommentieren die Leute da?
Die Reaktionen sind unterschiedlich, überwiegend positiv und sehr dankbar sind die Leute, dass ich mich da so engagiere. Andererseits, wenn ich zum Beispiel monatlich meinen Terror Gardening Award an irgendeine Gemeinde in Deutschland vergebe, von der ich besonders viele Fotos gerade habe, dann melden sich natürlich auch hin und wieder die Privatleute, deren Gärten dort abgebildet sind, mit bitterbösen Kommentaren. Ja. Auch das kommt vor, ja.
Ja, wie finden die sich denn da?
Naja, also ich kann schon verstehen, dass die Menschen dann aufgebracht sind, nur die Betonung auf dieses Ich darf doch machen, was ich will in meinem Garten, das widerstrebt mir. Der Garten ist eine Ausgleichsfläche zum Baugrundstück, auf dem das Haus gebaut wird. Das heißt, hier soll sozusagen ein Ausgleich stattfinden zwischen Natur und Kultur. Und wenn der Schottergarten dann auch so egoistisch zugeschottert wird, nur damit man vermeintlich keine Arbeit mit dem Garten hat, dann halte ich das im höchsten Maße unmoralisch.
Also wenn man sich das anschaut bei Ihnen, dann mir ging das zumindest so, ist man so hin und her gerissen zwischen Grauen, weil es wirklich sehr zubetoniert und schlimm aussieht, und andererseits aber auch Lachen, weil Sie es einfach sehr witzig und ironisch kommentieren. Wie wichtig ist denn dieser Ton, den Sie da haben?
Ja, da denke ich, dass gerade dieser satirische Zugang doch die Leute mehr aufhorchen lässt und einfach das Interesse verstärkt. Ich erinnere an Dieter Wieland, einen Journalist, der für den WDR in den 80er Jahren tolle Dokus gedreht hat, zum Beispiel Grün kaputt, aber auch andere Dokumentationen, in denen er auch schon diese Gartenkultur, damals noch problematisch bestehend aus Krüppelkonifern und englischem Rasen, angekreidet hat, allerdings immer mit einem sehr moralischen Duktus und, ich will mal sagen, so moralinsauren Zeigefinger. Damit hat er ja ganz offenbar herzlich wenig erreicht, was sehr bedauerlich ist. Die Entwicklung ist ja noch frappierender in den letzten Jahren, nämlich weg von grünen Rasen, auf dem zumindest noch Drosseln oder Stare ihr Auskommen hatten und nach Würmern pickten, hin zu unterfließten Schottergärten, wo nun wirklich nichts mehr leben kann.
Also bleiben wir nochmal ganz kurz beim Visuellen, auch wenn es jetzt nur die Oberfläche ist. Gab es denn auch mal Menschen, die einfach gesagt haben, naja, jetzt diese ganzen Gärten des Grauens, alles zubetoniert, sieht aber doch gar nicht so schlecht aus?
Es kommt immer wieder das Argument, das wäre doch eine reine Geschmackssache, ja. Aber dem möchte ich widersprechen. Also ich will den Leuten nicht ihren Geschmack absprechen, nur diesen ökologischen Impact, den sie damit auslösen. Was sie auch bezüglich des Mikroklimas eines urbanen Raums damit verursachen in der Masse, das geht diesen Menschen leider scheinbar ab. Und da muss man doch wachrütteln. Und ich denke, mit Satire und einem witzigen Augenzwinkern kann man da ganz gut was erreichen.
Also Sie erreichen eine ganze Menge. Sie haben schon gesagt, mehr als 200 Menschen in der Woche schicken Ihnen Fotos. Wie ist es denn mit den Abonnentenzahlen? Also wie viele Leute schauen sich das tatsächlich an?
Ja, also im Moment, sie sind sehr schnell angestiegen und jetzt explodieren sie. Also ich bin jetzt bei, weiß nicht, 35.000 und es werden täglich mehr.
Jetzt angenommen, jemand hört uns zu und sagt sich, das finde ich irgendwie eine tolle Sache und mir gefällt das auch überhaupt nicht, dieser eine Schottergarten da die Straße runter. Wenn die Person jetzt einfach ein Foto macht und ihm das schickt, wird das automatisch bei Ihnen veröffentlicht?
Nein. Also ich meine, gerade jetzt, wo die Abonnentenzahlen so steigen, schicken mir die Leute natürlich auch jeden x-beliebigen Schottergarten. Ich suche mir dann die Crème de la Crème raus und kommentiere die satirisch. Also es würde auch erschlagen, wenn ich das alles veröffentlichen wollte. Es würde die Menschen erschlagen. Aber das Phänomen ist da. Wir dürfen uns davor nicht die Augen verschließen.
Also man muss sich schon Mühe geben, um es bei Ihnen auf die Website zu schaffen. Woher kommen denn die meisten Fotos? Gibt es so eine Art Schottergarten-Hochburg in Deutschland?
Also ich möchte dazu betonen, ich möchte nicht, dass sich die Leute Mühe geben. Ich möchte, dass diese Gärten gar nicht mehr existent sind und wir uns damit obsolet machen. Das ist mein Ziel, ja. Entschuldigung, Ihre Frage?
Also eigentlich wollen Sie, dass Ihre Website irgendwann nicht mehr existiert.
Ganz genau. So, es macht auch Mühe, ich muss ganz ehrlich sagen. Da steckt ja auch viel Arbeit da drin, alles ehrenamtlich. Und es ist auch eine Belastung für die Psyche, sich täglich solche Gärten anzuschauen.
Und es in Humor zu verwandeln. Jetzt müssen Sie mir noch sagen, wo ist denn die Schottergarten-Hochburg Deutschlands?
Also die meisten Einsendungen bekomme ich aus Nordrhein-Westfalen und auch das Saarland ist ganz gut dabei. Das kleine Saarland, man soll sich wundern. Allerdings kann ich da, das sind keine gesicherten Daten. Das kann ich jetzt nicht, das hat keinerlei Aussagekraft. Weil es könnte natürlich auch sein, dass in Nordrhein-Westfalen ganz besonders viele Umweltaktivisten sind, die solche Fotos machen.
Oder Menschen mit Humor in einer guten Kammer.
Oder das.
Ist das denn, was Sie machen, ist das eigentlich abgesichert legal? Also verstößt das nicht gegen die Persönlichkeitsrechte der Besitzer der Vorgärten?
In Deutschland herrscht Panoramafreiheit. Das weiß jeder Fotograf. Also es gibt kein Recht am Bild der eigenen Sache. Alles, was öffentlich einsehbar ist, darf fotografiert werden und auch anonym veröffentlicht werden. Also da bin ich rechtlich auf der rechten Seite. Sonst wäre ich da, glaube ich, schon längst gegen die Wand gefahren mit der Seite.
Gegen die Schotterwand.
Die Gabi.
Genau, noch schlimmer. Es gibt auch auf Ihrer Website einen Vorwurf, den habe ich mal gelesen, da sagen Leute, sie würden auch aufhetzen, also regelrecht denunzieren, dann fiel auch das Wort widerwärtig. Können Sie sowas auch nachvollziehen?
Nein, also wie gesagt, es geht hier nicht um private Gartenbesitzer. Niemals werden Adressen veröffentlicht, niemals werden private Gärtner direkt angemahnt, sondern ich versuche ja dieses Phänomen aufzuzeigen und einen gesellschaftlichen Wandel zu erzielen, sozusagen eine Empörung, ein Beschämen dieser Menschen mit dieser Schottergärtner, allerdings ohne sie persönlich jetzt zu belangen. Also von daher halte ich diesen Vorwurf für unsinnig.
SWR 2 Tandem. Bei uns ist der Biologe Ulf Soltau. Herr Soltau, einmal im Monat, da verleihen Sie, Sie haben es vorhin schon gesagt, den sogenannten Terror Gardening Award. Für was für eine Art von Garten gab es denn zuletzt?
Der wird nicht an einzelne Gärten vergeben, sondern an ganze Gemeinden. Also ich kriege manchmal reihenweise Fotos von einer Gemeinde, die dann so erschreckend in der Summe sind, dass ich mir das vor, ich glaube, über ein Jahr überlegt habe, da jetzt mal einen speziellen Preis mir auszudenken und habe dann den Terror Gardening Award ins Leben gerufen. Ja, das hat regelmäßig zu Aufruhr in den betreffenden Gemeinden geführt.
Ja, was kriegen die denn als Award, als Belohnung?
Einfach nur eine Ehrung auf meiner Seite.
Ehrung auf Ihrer Seite. Kommt denn noch jemand angereist?
Nein.
Also stellt sich keiner der Ehrung.
Nein, ich glaube, das würde wohl auch niemand so gerne tun. Aber es hat Erfolg und darauf wollte ich ja, das ist ja im Prinzip das Einzige, was ich damit bezwecken will, nämlich es führt regelmäßig zu kommunalen und politischen Debatten in den betroffenen Gemeinden.
Also wenn Sie das Wort Zweck ansprechen, was steckt denn eigentlich so von der Psychologie dahinter, wenn deutsche Privatgärtner da so viel Zeit und Geld investieren und dann einfach Kies und Schotter ausbreiten? Geht es da vor allem darum, dass es pflegeleichter ist?
Sie wollen ja gerade nicht so viel Zeit investieren in Ihren Garten und nehmen dafür oft viel Geld in die Hand. Ja, es geht darum, dass es ein pflegeleichter Garten sein soll und das Versprechen der Baumärkte und Anbieter solcher Gärten ist, dass diese Gärten pflegeleicht sind. Das gilt vielleicht für die ersten Jahre, aber danach kommt natürlich der Laub im Herbst und Flugsande und setzen sich organische Stoffe in diesen Schotter und dann kommt natürlich auch Saat und keimt aus. Also es ist nur eine Frage der Zeit, dann gewinnt die Natur das natürlich wieder zurück. Das heißt, dann muss der Schottergärtner wohl oder übel wirklich Zeit und Arbeit investieren, um diese Fläche so steril zu halten. Also es ist im Prinzip das Gegenteil von pflegeleicht. Mir geht es darum, letztendlich, um das weiterzuführen, eine neue Gartenästhetik zu entwickeln. Ich möchte, dass die Menschen wegkommen von diesem vermeintlich sauberen, sterilen Look, ordentlich sauber. Klar, ein Vorgarten hat immer schon repräsentative Zwecke gehabt und Sauberkeit und Ordnung scheint ja dem Deutschen eine sehr nahestehende Tugend zu sein. Nur denke ich, dass wir damit ökologisch gegen die Wand fahren. Und was wir brauchen, ist eine neue Gartenästhetik. Wir brauchen die wilden Ecken wieder. Die wilden Ecken, die wir schon als Kinder so geliebt haben, wo wir drin rumgespielt haben und die Welt entdeckt haben. Das sind die Ecken, in denen Vögel und Insekten brüten, in denen sie für Nachwuchs sorgen, in denen sie leben.
Ja, schöner Ausdruck, wilde Ecken. Das Gegenteil von wilder Ecke, also dieser Schottergarten. Welche Lebewesen, wenn wir jetzt über Ökologie sprechen, sind da eigentlich plötzlich ohne Heimat?
Ja, das trifft alle Gartenbewohner. Es trifft den Igel genauso wie alle möglichen Singvogelarten. Es trifft natürlich Insekten. Es trifft Amphibien, Reptilien. Es trifft alles. Es lebt nichts in solchen Schottergärten, außer vielleicht die ein oder andere Kellerassel.
Ich finde auch immer ganz spektakulär diese Steingefängnisse, diese Gabionen. Ist da noch irgendeine Form von Biologie vorstellbar?
Die Gabione löst ja sozusagen die Hecke ab, was auch ein Desaster ist. Nämlich die Hecke ist nun mal Brutstätte für viele Singvögel. Und letztendlich blühende Hecken sind eine Nahrungsgrundlage für Insekten. die Gabione heizt sich auf, wirkt auf das Mikroklima negativ, indem es aufheizt. Die Gabione, ja, es gibt wohl ökologische Ansätze, sie zu bepflanzen, aber seien wir doch mal ehrlich, so ein Sommer wie letztes Jahr, dann ist so eine Gabione ausgetrocknet und da hält auch der anspruchsloseste Mauerpfeffer nicht aus, ja. Da müsste man dann wieder gießen und dann haben wir wieder eine Wasserverschwendung und sondergleichen. Also warum dann nicht gleich naturnah bepflanzen mit entsprechenden Arten, die auf dem Terrain gut zurechtkommen? Und das ist eben der Ansatz, den wir brauchen. Wir müssen vernünftige Gärtner haben, die solche Flächen ökologisch sinnvoll bepflanzen oder den Menschen Angebote machen, die dann auch überhaupt keine Arbeit mehr machen. So ein Naturgarten, ich habe ja selbst einen, macht keine Arbeit. Und je älter er wird, desto pflegeleichter ist er.
Ist es eigentlich so eine Art von Fehlwahrnehmung, dass man meint, sich die Arbeit zu erleichtern, de facto aber Naturgarten weniger Arbeit wäre?
Es ist Bauernfängerei der Anbieter dieser Gärten, ganz genau.
Sie haben es eben schon mal angesprochen, es gibt auch die Klimafrage. Also die Temperaturen ändern sich dadurch, dass diese Gärten zugeschottert werden. Was passiert denn da?
Naja, diese Schotterflächen heizen sich tagsüber auf und speichern die Wärme. Das heißt, sie geben die Wärme auch nachts wieder ab. Es findet keine Abkühlung mehr statt. Wer einmal in so einem Sommer wie auch letztes Jahr auf einem Rasen getreten ist, der spürt sofort die kühlende Wirkung dieser transpirierenden Fläche. Es verdunstet Wasser und das kühlt das Mikroklima drumherum. Und das ist es, was wir brauchen im Rahmen der Klimaveränderung, die jetzt anstehen. Wir brauchen kühlende Flächen, gerade im urbanen Raum.
Wenn wir mal so einen Schritt zurückgehen und einfach vielleicht mal philosophisch auf unser Verhältnis zur Natur gucken. Was sagt denn dieser Trend, über den wir da gerade sprechen? Was sagt die Anwesenheit von immer mehr Geröll und Kies in unseren Gärten über uns aus?
Ja, da denke ich nun auch, da philosophiere ich ja auch schon geraume Zeit drüber. Also es ist natürlich eine Entfremdung von der Natur, die man da beobachten kann. Woher das stammt, das mag vielschichtige Gründe haben. Ich bin da kein Philosoph. Ich kann auch nur Vermutungen anstellen. Es ist auf jeden Fall eine absolut kontraproduktive Entwicklung, die wir unterbinden müssen. Weil wir sind nun mal abhängig von der Natur. Wir sind Natur. Und ich verweise in dem Zusammenhang immer gerne auf Andreas Weber, dem Dr. Andreas Weber, der ganz, ganz tolle philosophische Herangehensweisen an unseren Umgang mit Natur und an uns selbst findet, indem er nämlich sagt, wir sägen nicht den Ast ab, auf dem wir sitzen, sondern wir sägen den Ast ab, der wir sind.
Manche Äste finden ja doch wieder zurück in diese Gärten, dann sind es aber meistens nur ein oder zwei Bäume, also zum Beispiel der Klassiker, dann die Thuja, der Lebensbaum. Was halten Sie denn davon, von diesen kleinen mini-grünen Inseln?
Ja, die sind haben natürlich genauso wenig ökologischen Wert wie die Schotterfläche selbst. Also der Name Lebensbaum ist ja eigentlich schon Hohn und Spott, denn tatsächlich, soweit ich weiß, lebt da bisher immer noch nichts wirklich von oder drin. Also es ist auch ein relativ steriles Grün, das von den Gartencentern und Baumärkten auf den Markt gedrückt wurde, zu Billigpreisen verhökert wurde und den Leuten suggerieren soll, hier hast du schnell eine grüne Wand und bist vor deinem Nachbarn geschützt.
SWR2 Tandem. Bei uns ist der Biologe Ulf Soltau. Herr Soltau, bis jetzt haben wir über Ihre Gärten des Grauens geredet. Also nicht Ihre Gärten, sondern die Gärten, deren Fotos auf Ihrer Website sind. Was ist denn für Sie das Gegenteil von einem Garten des Grauens? Also was ist für Sie so ein richtig schöner Garten?
Also ein ganz tolles Erlebnis hatte ich vor circa 2 Jahren, als ich hier in Berlin das Glück hatte, einen alten Apothekergarten zu besuchen von einem Apotheker, der schon 10 Jahre tot war und dessen Garten seit 10 Jahren eben völlig verwahrlost war, der aber dennoch so eine Ausstrahlung hatte und so eine Artenvielfalt, das war beeindruckend. Es war wirklich ein Biotop, in dem man sich sofort wohlfühlte.
Und wenn Sie sich wohlfühlen im Garten, was machen Sie da?
Rumpflezen,
genießen, Insekten zuhören.
Absolut, ich bin sowieso dafür, dass man viel mehr nichts tun sollte, als diesen puren Aktionismus, den selbst Schottergärtner an den Tag legen. Wenn man keine Lust auf Gärtnern hat, dann soll man es doch einfach lassen. Aber bitte nicht alles zuschottern, soll doch die Natur sich das holen.
Also wir haben schon gehört, Sie mögen wilde Ecken, Sie fläzen sich gerne rum in Gärten. Was machen Sie denn beruflich im normalen Leben?
Ich bin Biologe und ansonsten Hausmann.
Als Biologe, haben Sie eine Spezialisierung?
Also ich mache nebenbei noch Hermetosphären. Das ist so ein Hobby von mir. Das sind im Grunde die Weiterentwicklung des Flaschengartens. Aber das ist jetzt ein anderes Thema.
Wir können gerne darüber reden. Also Hermetosphären, ja. Was verbirgt sich denn genau hinter diesem geheimnisvollen Namen?
Ja, das ist eine Form der Pflanzenkultur in einem geschlossenen Glas, in dem man sozusagen auch nichts mehr machen muss, by the
way. Also noch eine Möglichkeit zum Rumpflänzen.
Ganz genau.
Ja, außerhalb des Gartens.
Also es ist natürlich viel Know-how dahinter. Man muss wissen, welche Pflanzen sowas aushalten, in so einem geschlossenen Gefäß dauerhaft zu wachsen. Aber da habe ich über die Jahre wirklich eine lange Artenliste erstellt. Es soll auch ein Buch jetzt rauskommen, hoffentlich noch dieses Jahr, wir werden sehen. Das ist eine ganz tolle Sache, weil man kann in Urlaub fahren, man kann einfach mal wochenlang abwesend sein, auch mal ein Jahr lang abwesend sein. Solche Flaschengärten halten sich über Ewigkeit will ich jetzt nicht sagen, aber doch für lange, lange Zeit.
Also ich schätze mich als jemand ein, der eher keinen grünen Daumen hat. Das klingt jetzt perfekt.
Ja, das ist perfekt für Sie. Ja.
Wie viele haben Sie denn zu Hause bei sich von diesen Hermetosphären?
Unterschiedlich. Es gehen immer wieder welche raus, aber ich bin so um 50 Flaschengärten sind da schon drin.
50 Flaschengärten,
ja.
Die Sie zu Hause bei sich dann in einem bestimmten Raum haben oder sind
genau,
die draußen im Garten? Oder?
Nee, das ist, also die dürfen kein Sonnenlicht abbekommen, weil sich dann natürlich der Flascheninhalt sehr schnell erhitzt und deswegen stehen die am Nordfenster bei mir. Und da meine Wohnung allgemein eher viele Nordfenster hat, ist sie natürlich prädestiniert für solche.
Wenn Sie so viele Flaschengärten haben, wenn Sie sagen, Sie sind Hausmann auch, dann ist es vor allem die Pflege der Flaschengärten?
Nee, wie gesagt, die sind ja relativ pflegefrei.
Achso, stimmt. Ich habe mich dann doch von der Zahl beeindrucken lassen. Also angenommen, ich möchte sowas mal machen, mir tatsächlich so einen kleinen Flaschengarten zulegen. Es klingt ja schon extrem. Also der Raum ist so begrenzt, die kleine Flasche, Nährstoffe sind limitiert. Welche Pflanzen kann man denn da nehmen?
Naja, das sind vor allen Dingen Pflanzen der feuchten Tropen. In so einem Gefäß, in so einer Hermetosphäre haben wir eine dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit. Die Temperaturen steigen auch an im Sommer. Klar, wenn die Außentemperatur hoch ist, ist es in so einem Gewächshausklima sozusagen noch ein Stückchen wärmer. Das heißt, hier bieten sich wirklich Pflanzen an aus tropischen Bereichen, aus feuchttropischen Bereichen. Also Farne, also es gibt ein paar Orchideenarten, die möglich sind. Vor allen Dingen sind es aber auch Utricularia, also einige fleischfressende Pflanzen. Es gehen aber auch Veilchen, also ich meine jetzt das Usambara-Veilchen zum Beispiel.
Jetzt muss ich kurz nachfragen, Sie haben fleischfressende Pflanzen zu Hause und die können aber auch autark leben und brauchen nicht mal so eine Mücke, die da reinfliegt?
Nee, fleischfressende Pflanzen haben den Vorteil, dass sie auf nährstoffarmen Böden konkurrenzstärker sind, weil sie eben Fleisch fressen, weil sie so an Stickstoff kommen. Allerdings, wenn ich die Konkurrenz ausschließe in so einem Flaschengarten, dann brauchen sie auch keine Zusatznahrung, also dann gedeihen sie auch so ganz gut.
Also jetzt einmal nochmal nachgefragt, einfach weil es mir so unbegreiflich vorkommt. Die kommen wirklich ohne Wasser aus, ohne Nährstoffe?
Es ist ja alles drin. Es bewegt sich in so einer Hermetosphäre alles im Kreislauf. Es ist praktisch wie unsere Erde. Das Einzige, was es braucht, ist Licht. Also es ist kein Perpetuum mobile, sondern es braucht natürlich Licht, Energie, um die Pflanzen, um ihnen die Photosynthese zu ermöglichen. Aber ansonsten sind alle Nährstoffe sehr limitiert, sodass das Wachstum sehr gering ist, was ja auch Sinn macht, weil der Raum ja auch nur sehr limitiert ist. Also von daher wachsen die Pflanzen sehr langsam, aber das Ökosystem stabilisiert sich und kann über Jahre bestehen bleiben. Also da habe ich, meine älteste Hermetosphäre ist jetzt 20 Jahre alt oder so.
Das 20 Jahre, Wahnsinn. Die hat quasi einen Führerschein.
Wenn Sie so wollen, ja.
Also man hört bei Ihnen natürlich sehr stark raus, dass Sie sich für Natur begeistern, dass Ihnen alles, was mit Leben zu tun hat, wichtig ist. Wo kommt das denn her bei Ihnen? Also ist das etwas, was immer schon da war? Sind Sie als Kind schon ganz begeistert durch den Wald gegangen, haben mit Tieren gespielt?
Ja, ich habe das Glück, dass ich auf dem Land aufgewachsen bin und meine Kindheit wirklich mit dem Fahrrad in der Feldmark verbracht habe. Nun ist Schleswig-Holstein nicht gerade so ein Diversitäts-Hotspot, was das angeht. Aber immerhin, ich habe in meiner Kindheit noch blaue Moorfrösche bei der Balz gesehen. Tolles Erlebnis, was leider Kinder heute kaum mehr erleben. Ich habe noch Schmetterlinge gefangen, mit Äther abgetötet und aufgepinnt. Etwas, was ich jedem Kind nur wünschen, wo heute Naturschützer natürlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber warum? Das sind doch nicht die Kinder, die Schmetterlinge dezimiert haben, sondern unsere Landwirtschaft und unsere Gärten. Von daher, die Menschen müssen wieder mehr in die Natur und die Kinder vor allen Dingen, um überhaupt diesen engen Kontakt mit der Natur wiederherstellen zu können, um überhaupt zu wissen, was es zu schützen gilt.
Sarah Kaiser mit dem Titel Guerilla-Gärtner. Herr Soltau, ist das was Sie interessiert, dieses ganze Guerilla-Gardening-Phänomen?
Erstmal schöne Musikauswahl, muss ich sagen. Guerilla-Gardening, ja, also finde ich super, finde ich total spannend, auf jeden Fall. Also man sollte wirklich diese öffentlichen Flächen nutzbar machen.
Ja, ja, sind Sie auch dabei? Haben Sie schon mal Asphalt mit Blumensamen?
Asphalt macht ja nur weniger Sinn.
Zwischen den Asphalt, in die Ritzen natürlich, da wo die Erde sitzt.
Nein, ich habe meinen kleinen Garten und der lastet mich völlig aus. Aber hätte ich den nicht, dann wäre ich auf jeden Fall dabei. Dann würde ich schon versuchen, in der Nachbarschaft irgendwelche Baumscheiben zu bepflanzen. Oder ja, das wäre schon ist auf jeden Fall eine tolle Sache und ich kann das nur begrüßen.
SWR 2 Tandem heute mit Ulf Soltau, Biologe und Initiator einer Facebook-Seite mit dem Titel Gärten des Grauens. Ihre Website, also Gärten des Grauens, hat die, Herr Soltau, eigentlich auch schon mal ganz konkret was verändert? Also gab es zum Beispiel jemanden, der gesagt hat, ich habe meinen Garten da bei Ihnen gesehen, das stimmt und ich habe den jetzt, der ist grauenvoll und ich habe ihn jetzt neu angelegt?
Also ein direktes positives Feedback in der Richtung habe ich jetzt noch nicht erfahren, aber über zweite, dritte habe ich schon zu hören bekommen, dass die Seite tatsächlich was auslöst. Ja, also unser erster oder zweiter Terror Gardening Award ging zum Beispiel an Xanten. Und Xanten hat daraufhin doch sehr schnell reagiert und seine Bebauungspläne angepasst. Ich will mir das jetzt nicht zugute halten, aber ich könnte mir vorstellen, dass das schon ein Aspekt war, weil damals diese Terror Gardening Award doch auch diskutiert wurde in Xanten.
Also spannend. Was ist denn auf Ebene der Städte? Was ist denn da möglich? Also was können Städte tun gegen diese Geröllwüsten? Können die zum Beispiel einfach wirklich Schottergärten verbieten?
Ich bin kein Jurist, aber nach meinem Dafürhalten sind sie eigentlich heute schon verboten. Wenn man sich die Bebauungspläne anschaut, die Ländersache sind, und sich also sämtliche Landesbauordnungen anschaut, dann wird man feststellen, dass überall mehr oder weniger unisono steht, die nicht überbauten Flächen bebauter Grundstücke sind zu begrünen oder zu bepflanzen. Und dem widerspricht so eine Schotterfläche nun mal. Also sie sind im Prinzip für mein Dafürhalten heute schon illegal.
Welche Möglichkeiten haben denn tatsächlich Städte ganz konkret? Haben Sie da Erfahrungen? Gibt es Städte, die auf der Ebene der Bauplanung schon gegen Geröllgärten angegangen sind?
Ja, wie gesagt, das Beispiel Xanten. Aber ich weiß, dass es bundesweit in vielen Kommunen inzwischen diskutiert wird, auch auf höchster politischer Ebene diskutiert wird, dass es Rückschläge gibt, dass einige Gemeinden das überhaupt nicht nachvollziehen können, dass es aber auch wunderbare Entwicklungen gibt in die Richtung, die eigentlich sinnvoll ist.
Und es gibt ja auch Bewegungen auf einer ganz anderen Ebene, nämlich auf der Ebene der Bürger. Zum Beispiel gibt es die Initiative Entsteint euch in Neu-Ulm. Also die stecken offenbar Kiesgartenbesitzern Postkarten in den Briefkasten und da steht dann, entsteinen sie sich.
Ja.
Freut Sie sowas?
Natürlich. Also jede Aktion, die irgendwie in diese Richtung stößt, ist ja natürlich in meinem Interesse. Ganz klar.
Hoffen Sie auf eine Art Gegenbewegung gegen die Geröllgärten? Also jetzt nicht nur satirisch wie bei Ihnen, sondern tatsächlich real?
Also ich gehe darüber hinaus. Ich will einen gesellschaftlichen Umschwung. Das ist im Prinzip mein Ziel. Es geht darum, ein neues Bewusstsein zu schaffen, der Ökologie wieder den Wert beizumessen, der ihr gebührt. Sie ist letztendlich unsere Grundlage. Also wir können nicht ohne die Artenvielfalt. Wir können keine Landwirtschaft betreiben ohne Artenvielfalt. Das würde dazu führen, dass wir immer mehr Pestizide einsetzen müssen, weil uns die Nützlinge abhanden gehen und so weiter. Wir kommen da in einen Teufelskreis. Dem müssen wir gegensteuern. Die Vielfalt ist es, die das Ökosystem stabil macht.
Vielleicht zum Ende der Sendung hier nochmal die Frage. Wenn man jetzt so einen Schottergarten hat und man möchte den jetzt doch wieder umbauen oder sagen wir mal, man erbt einen Schottergarten, wie macht man das denn? Also wie kommt man vom Schotter weg hin wieder zur Ökologie, zur Natur?
Das ist eine tolle Sache. Das ist ein Appell, den möchte ich an alle Garten- und Landschaftsbauer richten und an alle Gärtner, sich Konzepte zu überlegen, wie man diese degradierten Flächen wieder zurückerobern kann und daraus wieder vernünftige Gärten machen kann. Es ist nämlich eine wahrlich Herkulesaufgabe bei der Masse an Gärten, die da inzwischen vermaledeit sind. Und das Problem ist, dass sie eben alle mit Plastik unterfüttert sind. Also wenn man das abtragen wollte, dann hat man es mit Bauproblemmüll zu tun oder wie das genau heißt, weiß ich nicht. Die Entsorgungskosten liegen bei, ich weiß nicht, 120 Euro pro Tonne. Also es sind Altlasten, die da auf die nächsten Generationen zurollen. Da müssen wir uns Konzepte überlegen, wie wir damit ökologisch vertretbar umgehen. Natürlich muss der Plastik aus dem Boden entfernt genannt werden. Nun könnte man allerdings diesen Schotter vielleicht untergraben und irgendwie daraus einen nährstoffarmen Boden machen, einen Steingarten, traditionellen Steingarten. Das sind alles Optionen. Da sollten sich Gärtner ernsthaft Gedanken drüber machen, weil das ist das Geschäftsmodell von morgen.
Also steht viel Arbeit an, gedanklich und dann natürlich mit den Händen in den Vorgärten, wenn sie wieder umgewandelt werden sollen. Ihr Projekt, das sind die Gärten des Grauens. Ich kann zum Schluss nochmal die Frage, haben Sie denn noch andere Projekte des Grauens quasi in der Pipeline? Also Zäune des Grauens, SUVs des Grauens?
Ehrlich gesagt bin ich froh, wenn ich damit so erfolgreich bin, dass ich diese Seite nicht mehr betreiben muss. Trotz der ganzen Abonnenten, die ich dann vielleicht verliere. Aber es ist wirklich keine große Freude, sich täglich mit so einem, ich sag mal, Mist auseinandersetzen zu müssen. Von daher habe ich kein großes Interesse, mich noch mit noch mehr Grauen zu befassen.
Also Herr Solter, ich wünsche Ihnen, dass Ihre Seite bald nicht mehr nötig sein wird. Und Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie hier waren.
Vielen Dank Ihnen auch.
Das war SWR 2 Tandem. Die Musik hat Bettina Stender zusammengestellt. Die Redaktion hatte Fabian Elsässer, in der Technik Thomas Lenzen. Und mein Name ist Patrick Bartarilo.